Ein neues Jahr bricht an. Wie schön, ne? Wie hat Alex gesagt, neues Jahr, neues Glück. Worauf verlässt du dich in diesem neuen Jahr? Soll es ein besseres Jahr werden als das letzte? So manches habe ich schon oft genug, also auch in den Wünschen jetzt zum Silvester. Ganz viele haben gesagt, hoffentlich gibt es ein besseres Jahr als das letzte. Aber wodurch wird das denn besser? Verlassen wir uns auf die Politiker, dass sie bessere Entscheidungen treffen, klügere? Verlassen wir uns auf die Wissenschaftler, dass sie noch was Besseres finden, als was sie schon gefunden haben, dass das alles vorbeigeht? Oder verlassen wir uns einfach nur aufs Glück? Wir Christen haben noch eine bessere Hoffnung, oder? Wir haben Jesus. Wir können uns auf Jesus verlassen. Er hat eine gute Zukunft für uns und die ist absolut sicher. Für dieses Jahr wissen wir nicht genau, was kommt. Bei Jesus wissen wir, was kommt. Er hat es uns vorher gesagt und wir können uns darauf verlassen. Und die Zukunft, die Jesus uns versprochen hat, ist weit, weit schöner als das, was wir uns hier auf der Erde überhaupt vorstellen können, wovon wir überhaupt zu träumen wagen. Das hat er uns in seinem Wort mitgeteilt. Und seit einiger Zeit predige ich nun mal über die Offenbarung. Da steht nicht nur Schönes drin, das weiß ich. Aber jetzt, die letzten Kapitel waren schon gut. Letzten Sonntag, das stimmt nicht ganz. Bei dem letzten Gottesdienst, muss ich sagen, ging es um die neue Stadt auf der neuen Erde. Es gibt neue Erde und neuen Himmel. Und aus dem Himmel kommt eine neue Stadt auf die neue Erde, in der wir wohnen werden. Diese Stadt ist unvorstellbar groß und herrlich und kostbar. Das können wir uns nicht vorstellen. Also ich habe auch keine visuelle genaue Vorstellung, wie das aussehen wird. Wenn ich mir das vorstelle, was da steht, es muss fantastisch sein. In dieser Stadt werden wir leben. Das war das vorletzte Kapitel der Offenbarung. Und im letzten Kapitel fügt er noch dazu, wie wir in dieser Stadt leben werden. Und ich habe dieses Kapitel überschrieben, das ewige Leben. Er verspricht uns das ewige Leben. So, und das wollen wir uns heute angucken. Am ersten Sonntag im neuen Jahr, das letzte Kapitel in der Offenbarung, damit wir in die Zukunft schauen. Offenbarung 22, 1-5 lese ich zu Anfang. Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron von Gott und dem Lamm hervorkam. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, der in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt floss. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der 12-mal im Jahr Früchte trägt, jeden Monat einmal und dessen Blätter zur Gesundheit der Völker dienen. Dort wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron von Gott und dem Lamm wird in der Stadt sein und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen. Sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihren Stirnen tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht, nicht einmal das Sonnenlicht. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie werden als Könige in alle Ewigkeit herrschen. Der Strom des Lebens fließt durch die Stadt direkt vom Thron Gottes. Wasser. Wasser ist für uns so selbstverständlich und frisches Wasser sowieso. Also wir haben kaum eigentlich Probleme mit abgestandenem Wasser. Wir kennen nur frisches Wasser, was aus der Leitung kommt. Wenn wir uns in den Nahen Osten, überhaupt in diesem Bereich, da ist Wasser etwas ganz anderes, etwas Kostbares. Und deswegen greift die Bibel genau dieses Bild auf, das Wasser. Wasser ist für alle die, die dort wohnen, Lebenselixier. Ohne Wasser verdurstet man. Und dort gibt es wirklich Zeiten der Dürre, wo man kein Wasser hat, wo man nach Wasser lechzt. Sie sammeln Wasser in Zisternen, aber das ist dann abgestandenes Wasser. Das schmeckt dann auch nicht so gut. So Wasser, frisches Wasser, fließendes Wasser ist eine Lebensquelle. So, und dieses Bild gebraucht die Bibel, um uns deutlich zu machen, da ist Leben, das ist Wasser des Lebens. Und der fließt beständig, direkt von Gott, weil das ist die Quelle des Lebens. Gott ist die Quelle des Lebens. Und das will diese Stelle deutlich machen. Das wird hier in der Offenbarung nochmal aufgegriffen. Von Gott kommt das Leben, ist gekommen und wird auch weiterhin kommen. Wer leben will, muss sich an Gott anschließen. Und dort wird er Leben finden. Hier steht etwas davon, dass links und rechts von dem Strom der Baum des Lebens wächst. Wie kann ein Baum auf beiden Seiten wachsen? Das hängt ein bisschen mit der Übersetzung zusammen, da sind sich die Übersetzer auch nicht ganz einig. In vielen Übersetzungen wird Bäume des Lebens geschrieben, aber Baum des Lebens deutet auf etwas hin, nämlich ganz zu Anfang, in der Schöpfung war auch schon vom Baum des Lebens die Rede. Deswegen kann gut sein, dass deswegen da Baum des Lebens steht. Der Baum des Lebens, der Früchte trägt, 12-mal im Jahr und die Blätter dienen zur Heilung der Völker. So. Von dem Strom und von den Bäumen lesen wir nicht nur in der Offenbarung, sondern auch im Hesekiel. Das heißt, Gott hat schon sein Volk darauf vorbereitet. Das hat schon Hunger gemacht auf das, was einmal kommen wird. Und das ist so ähnlich, ich lese euch das mal, Hesekiel 47, Vers 1. Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück und ich sah, wie unter der Türschwelle Wasser hervorquoll. Es kam an der Südseite des Tempels heraus und floss südlich am Altar vorbei nach Osten ab, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. So, da kommt aus dem Tempel eine Quelle hervor und wird zu einem Strom. Ich lese jetzt die nächsten Verse nicht, ihr dürft das gerne mal nachlesen. Der Strom wird immer tiefer. So, in der Offenbarung ist nicht mehr von einem Tempel die Rede. Ihr wisst warum? Weil dort gibt es keinen Tempel mehr, weil Gott im ganzen neuen Jerusalem wohnt. Er braucht keinen Tempel mehr. Der Tempel war der heilige Ort auf der alten Erde, der abgegrenzt war von allem anderen, weil dort nur die reingehen durften, die heilig sind, die gereinigt sind. Nichts Unreines durfte dort hinein. Im neuen Jerusalem gibt es das nicht mehr, es gibt nur noch Heilige. Deswegen wohnt Gott überall und braucht keinen extra Tempel mehr. So, in Vers 12 im Hesekiel geht es weiter und dort ist von diesen Bäumen die Rede. An beiden Ufern des Flusses werden Fruchtbäume wachsen, die das ganze Jahr über grün sind und immer Früchte tragen, jeden Monat frische. Das ist so, weil sie von Wasser getränkt werden, das aus dem Heiligtum fließt. Ihre Früchte dienen als Nahrung und ihre Blätter als Heilmittel. Das ist genau dasselbe, was wir in der Offenbarung finden, abgesehen davon, dass der Tempel nicht mehr da ist. Das Leben kommt von Gott. Und jeder, der im neuen Jerusalem zu Hause ist, hat freien Zugang zu diesem Wasser. Er darf jederzeit aus diesem Wasser trinken, von den Früchten essen und die Blätter, falls es überhaupt nötig ist, zu sich nehmen, damit er gesund ist. Die Früchte der Bäume dienen zur Nahrung und die Blätter zur Heilung. Nun haben wir in der Offenbarung gelesen, dass im neuen Jerusalem, auf der neuen Erde, wird es keine Krankheit mehr geben. Keine Trauer, keine Angst, kein Tod mehr. Wozu braucht man dann Blätter der Heilung? Gute Frage. Ich habe auch keine genaue Antwort darauf. Die finden wir hier auch nicht. Die wird hier nicht gegeben. Und ich habe mir natürlich meine Gedanken darüber gemacht. Ich gebe euch mal meine Erkenntnis weiter. Meine Erkenntnis, ich weiß, das ist Stückwerk. Ihr müsst sie auch nicht übernehmen, aber ich habe mir folgende Gedanken dazu gemacht, und zwar ziemlich umfangreich. Gott fängt mit der neuen Erde und mit dem neuen Himmel noch einmal von vorne an. Er beginnt noch einmal, ein Neuanfang. So, der erste Neuanfang war die Schöpfung, ganz zu Anfang, als er die Erde geschaffen hat das Wasser, das Land, die Bäume, die Tiere und den Menschen. Das war das Erste. Eine vollkommene Welt und eine vollkommene Natur hat er geschaffen. Dort war nichts Böses, das war alles gut. Aber dann, wir wissen, der Ungehorsam des Menschen gegen Gott, er hat ihm nicht gehorcht und hat sich von ihm getrennt. Die Folge, die Bosheit in der Welt nahm Überhand. Es wurde immer mehr. Mord, Totschlag, Abwendung von Gott, üble Dinge. Und Gott guckt sich das an und sagt, das kann so nicht weitergehen. Ich rotte sie alle aus. Und er schickte die Sintflut. Und er löschte alles Leben auf der Erde aus, bis auf Noah und seine Familie und die Tiere, die in der Arche waren. Und er hat einen zweiten Neuanfang mit den Lebewesen, die er gerettet hat aus der Sintflut, hat er einen zweiten Neuanfang gemacht. Und dennoch, wir wissen, das Böse war damit nicht ausgerottet. Es existiert immer noch. So, und uns ist auch klar, zumindest denen, die in der Bibel ein bisschen sich auskennen, uns ist klar, von alleine, von uns aus, können wir nicht zurück zu Gott. Wir werden das Böse in uns nicht los, wenn wir nicht um Gottes Hilfe bitten. Und Gott weiß das. Und deswegen hat er seinen Sohn geschickt, unschuldig, absolut heilig, ohne jede Sünde. Und er ist für unsere Schuld gestorben. Er hat unsere Schuld auf sich genommen am Kreuz. Ist dafür gestorben und bietet jedem Heiligung an, Reinigung von jeglicher Sünde. Und damit wieder die Rückkehr zu Gott, in die Verbindung mit Gott. Das heißt, wir kommen wieder mit dem Leben zusammen. Da, wovon wir uns getrennt haben, wir kommen wieder zusammen und dürfen wieder aus der Quelle des Lebens schöpfen und trinken. So, das ist das, was Jesus uns schon hier auf der Erde ermöglicht hat. Und wir haben jetzt eine Verbindung zu Gott. So, und jetzt der dritte. Das heißt, Gott, und das haben wir in der Offenbarung gelesen, Gott rottet und beseitigt alles Böse auf dieser Erde, inklusive des Teufels. Komplett Reinigung. Schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, einen Neuanfang mit denen, die ihm vertrauen, die freiwillig ihn lieben, die wissen, was passiert, wenn wir uns von Gott abwenden. So, das ist ein Neuanfang, nicht derselbe wie vorher, nach der Sintflut oder bei der Schöpfung, sondern ein Neuanfang, aber mit dem Bewusstsein, wir brauchen Gott. Wir sind von ihm abhängig, wir haben ihn nötig und wir lieben ihn dafür, dass er uns gerettet und erlöst hat. Mit denen macht er einen Neuanfang. Aber, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum gibt es Blätter der Heilung? Es ist immer noch freiwillig. Keiner wird gezwungen, auch im neuen Jerusalem, auf der neuen Erde, keiner wird gezwungen, Gott zu lieben. Das heißt, es ist immer noch möglich, sich wieder von Gott abzuwenden. Es ist immer noch möglich, dass wieder was zwischen Gott und Mensch kommt. Und dafür hat Gott Vorsorge getroffen. Falls es tatsächlich passieren sollte, ist schon Heilung da. Die Blätter der Heilung. Wenn sie nicht gebraucht werden, umso besser. Aber wenn sie gebraucht werden, sind sie da. Gott hat Vorsorge getroffen. Das ist übrigens auch der Grund, manche haben sich gefragt, warum gibt es um das neue Jerusalem, wo ja nur die Heiligen wohnen, warum gibt es da eine Mauer? Warum sind Engel vor den Toren? Ist doch gar nicht nötig. Es gibt doch auf der neuen Erde gar keine bösen Menschen mehr. Gott hat auch da Vorsorge getroffen. Es ist nicht unmöglich, dass jemand sich aus warum auch immer, von Gott wieder abwendet. Und dann hat Gott Vorsorge getroffen, dann sind auch Wächter da, da ist auch eine Mauer da. Es darf nichts Unreines nach Jerusalem reinkommen. So, das ist meine Erkenntnis in der Beziehung. Darum gibt es Blätter der Heilung. Gott hat Vorsorge getroffen für uns, weil er will auch das sofort wieder auslöschen. Es soll eine Welt sein, wo wir uns wohlfühlen können, wo wir mit Gott zusammen sind, wo wir ewig leben können. Das ist sein Gedanke dabei. Gott will in innigster Verbindung mit uns leben. Das ist sein Herzensbegehren. Er will uns lieben und er will seine Liebe von uns haben. Das heißt, wir sollen wirklich in Verbindung bleiben. Das war übrigens seine ursprüngliche Absicht. Ganz zu Anfang schon bei der Schöpfung. Das war sein Gedanke dabei. Er schafft sich jemanden, der ihn lieben kann, wo gegenseitige Liebe da ist. Und wir haben es vermasselt. Aber jetzt hat Gott sein Ziel wieder erreicht. Das ist zumindest das, was unsere Zukunft ist. Er gibt nicht auf. Er arbeitet weiter daran. Er setzt alles dafür ein, dass es genau so kommt, in dieser innigen Liebe zueinander. Es geht weiter. Die Botschaft ist wahr. Die Botschaft, die in der Offenbarung ist, verkündigt wird, ist wahr. Ab Vers 6. Er sprach zu mir, alles, was dir gesagt wurde, ist wahr und zuverlässig. Der Herr selbst, der Gott, dessen Geist durch die Propheten spricht, hat seinen Engel gesandt, um seinen Dienern zu zeigen, was bald geschehen muss. Gebt Acht, ich komme bald. Und jeder, der sich nach den prophetischen Worten dieses Buches richtet, ist glücklich zu nennen. Ich, Johannes, habe alles gesehen und gehört, was hier berichtet ist. Überwältigt von dem, was ich gehört und gesehen hatte, warf ich mich vor dem Engel nieder, der mir das alles gezeigt hatte und wollte ihn anbeten. Doch er sagte, tu das nicht, ich bin ein Diener Gottes, genauso wie du. Und deine Brüder, die Propheten und wie alle, die sich nach den Worten dieses Buches richten. Bete Gott an. Und dann sagte er zu mir, versiegle dieses Buch nicht. Halte seine prophetischen Worte nicht geheim, denn sie werden sich bald erfüllen. Wer Böses tut, mag es weiterhin tun. Wer an schmutzigen Dingen gefallen hat, mag sich weiter beschmutzen. Wer aber gerecht ist, soll weiter gerecht handeln. Und wer heilig ist, soll weiterhin ein geheiligtes Leben führen. Der Engel, der Johannes diese Vision gezeigt hat, der ihm all das gezeigt hat, was in Zukunft passieren soll, am Ende der Zeit, der bestätigt hier nochmal ausdrücklich, dass alles das, was Johannes gesehen hat, kein Traum war, sondern dass es wahr ist. Dass es Wirklichkeit wird. Dass es ganz sicher wahr wird. Johannes selbst macht noch einmal deutlich, dass das, was er sagt, was er hier aufgeschrieben hat, dass er selbst empfangen hat und er bestätigt, dass das von Gott ist. Dass das nicht von ihm selbst stammt, dass er sich das nicht ausgedacht hat, sondern das Wort ist wahr, das ist beständig. So, und ja, dieses Buch ist, glaube ich, das Buch, was bei den Gelehrten und auch bei den Christen am meisten Spekulationen, Diskussionen und unterschiedliche Auslegungen auch hervorruft. Es ist nicht in allen Teilen wirklich eindeutig und klar ausgedrückt, wie es genau werden soll. Es bleibt viel Raum zur Interpretation. Und trotzdem sagt er, so halt das nicht geheim, sondern er geht das Risiko ein, indem er es weitergibt, in dieser Form, wie es geschrieben ist, dass tatsächlich diese Spekulationen passieren und dass man darüber reden kann und sich, wer weiß, was für Gedanken machen kann und vieles hineininterpretieren kann. Er geht das Risiko ein. Er sagt, halt es nicht geheim. Ich will, dass die Menschen wissen, was in Zukunft passieren wird. Was passieren wird. So, und dann steht da die Aufforderung, die sündigen sollen weiter sündigen und die, die heilig leben, sollen heilig weiterleben. Ist das eine Aufforderung, es weiter zu sündigen? Das glaube ich nicht. Also ich lese in der ganzen Bibel nirgendwo, dass wir aufgefordert sind, Sünde zu tun, sondern immer aufgefordert sind, uns zu Gott auszurichten, Buße zu tun, uns an Jesus zu wenden, um Vergebung zu empfangen und Heiligung zu empfangen. Das lese ich in der Bibel. Und ich glaube, auch dies ist nicht die Aufforderung, sondern wer dieses Buch gehört hat, wer die Botschaft aus diesem Buch gehört hat und immer noch nicht begriffen hat, worum es geht, dass wir nur Leben haben, wenn wir zu Gott kommen. Wer das noch nicht immer begriffen hat, der kann auch bei dem bleiben, was er jetzt tut. Das ist die Aussage da drin. Wer in dem Moment noch nicht gesagt hat, so, ich brauche Gott, ich brauche seine Hilfe, ich brauche Vergebung, sonst werde ich in der Hölle landen, ja, dann mach doch weiter. Wenn du das nicht glauben kannst, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Dann mach weiter, dann lebe so weiter wie du bisher. Aber die, die es begriffen haben, die schon auf dem Weg sind und die wissen, dass es Gott gibt, die sollen nicht lau werden, sondern sie sollen den Blick ausrichten und sich heiligen. Die sollen alles dafür tun, dass sie das Ziel auch erreichen. Und mit Gott auf unserer Seite werden wir dieses Ziel erreichen. Das aus eigener Kraft ganz sicher nicht, aber mit Jesus an unserer Seite werden wir das Ziel erreichen. So, und wer dieses Buch hört und sagt, ich bin auf dem falschen Weg und das erkennt und sieht, dass Jesus die Rettung ist, der hat immer noch die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen und sich zu bekehren. Die Möglichkeit besteht doch. Der muss nicht so weitermachen wie bisher. Wir haben immer noch Gnadenzeit und Jesus streckt immer noch seine Hände aus und sagt, komm zu mir, ich will dich retten, ich will dich erlösen. Das ist die Botschaft, die hier drin steckt. Und das müssen wir begreifen. Und wenn wir das ernst nehmen, dann werden wir auch ans Ziel kommen. Ab Vers 12 geht es weiter. Ja, ich komme bald. Und das sagt Jesus. Und ich bringe jedem den Lohn mit, der seinen Taten entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Wie glücklich werden dann alle sein, die ihre Kleider gewaschen haben. Die Tore der Stadt werden ihnen offen stehen und sie haben das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Doch die Hunde müssen draußen bleiben und mit ihnen alle, die okkulte Praktiken betreiben oder in sexueller Unmoral leben. Alle Mörder und Götzenanbeter, überhaupt alle, die sich für die Lüge entschieden haben, die sie lieben und tun. Jesus ist der Ursprung und das Ziel. Ich habe eben schon mal von der Schöpfung gesprochen. Das war der Ursprung. Und das Ziel ist das, was wir hier lesen. Die vollkommene Einheit mit Gott. Jesus ist der Erste und der Letzte. Wobei der Letzte hier nicht bedeutet, das ist der Loser, der Allerletzte. Nein, der Vollender. Der, der alles zum Abschluss bringt, zur Vollendung bringt, zur Herrlichkeit bringt. Und lass uns nochmal zurückgehen zum Anfang, zur Schöpfung. Wir wissen also, wer das erste Buch der Bibel aufschlägt und den ersten Vers liest schon davon, dass Jesus mit dabei war. Und das wird im Johannesbrief wiederholt. Nichts ist geschaffen ohne ihn, ohne Jesus. Jesus war an der Schöpfung mit dran beteiligt. Ohne Jesus ist nichts geschaffen worden und nichts bleibt ohne Jesus. In der 1. Mose 2, Vers 9 steht etwas vom Baum des Lebens. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Das war Teil der Schöpfung, war mitten in dem Garten, in den auch Adam und Eva hineingesetzt worden sind. Und sie haben den Auftrag gekriegt von Gott, sie dürfen von allen Bäumen im Garten essen, bis auf diesen einen, den Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. von dem sollt ihr nicht essen. Das war ein ausdrücklicher Befehl. Wir wissen, dass sie sich nicht daran gehalten haben, sondern dass sie von diesem Baum gegessen haben. Und dann lesen wir in Vers 22, das, was Gott zu ihnen dann sagte. Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er erkennt Gut und Böse. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Bevor sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, durften sie vom Baum des Lebens essen. Es war ihnen nicht verboten. Das heißt, Gott hatte für sie von Anfang an ewiges Leben vorgesehen. Gott wollte, dass der Mensch ewig lebt und in ewiger Gemeinschaft mit ihm bleibt. Das war ihm nicht verwehrt. Aber sie haben den Fehler gemacht, so sein zu wollen wie Gott. Zu erkennen, was gut und böse ist. Und wir wissen, wir können gut und böse unterscheiden, aber wir können nicht damit umgehen. Wir schaffen es nicht, damit umzugehen und uns nur für das Gute zu entscheiden. Da wir das Böse erkennen, tun wir auch das Böse. Das war mit einer der Folgen, dass wir uns von Gott getrennt haben. So, aber jetzt, so, wir verlassen mal die Schöpfung. Das war Gottes ursprünglicher Plan, da uns zu erhalten und uns ewig leben zu lassen. Das haben wir vermasselt, habe ich eben schon mal gesagt. Wir haben es nicht geschafft und wir können das nicht nur Adam und Eva in die Schuld schieben. Wir sind genauso. Kein Stück besser. Aber Gott wollte das und er hat daran festgehalten. Und zum Schluss, wenn Jesus das vollendet, dann wird der Baum des Lebens in Neuen Jerusalem stehen und Früchte tragen. Und jeder, der an Jesus glaubt, wird das Recht haben, diese Früchte zu essen und ewig zu leben. Das ist die Verheißung, die uns gemacht worden ist. Das Versprechen, was Gott uns gemacht hat. Wir werden ewig leben, wenn wir an ihm angeschlossen sind, wenn wir uns mit ihm verbinden. Wenn wir ihm gehorsam sind, das gehört auch mit dazu, natürlich. Aber er verspricht uns kein Leben in Elend, sondern in Herrlichkeit. Das Paradies, wie immer wir das auch auslegen oder vorstellen, ich mag es mir gar nicht mehr vorstellen, weil Gott wird mich sowieso überraschen. Was der im Paradies alles für uns vorgesehen hat, wir werden ein Leben lang, ewiges Leben lang, daran Freude haben und uns daran erfreuen können. Und dann wird nochmal ausdrücklich in diesem Abschnitt gesagt, ins neue Jerusalem kommen nur die, die durch Jesus geheiligt worden sind, die gereinigt worden sind, die weißen Kleider anhaben. Und alle anderen, die gesündigt haben, die der Lüge geglaubt haben und die all die bösen Dinge getan haben, die geschrieben sind, und das ist keine vollständige Liste, sondern das sind nur Andeutungen von dem, was alles hier auf dieser Erde am Bösen geschieht. Also alle die Gott nicht gehorcht haben, die Gebote Gottes nicht gehalten haben, die werden nicht ins neue Jerusalem hineinkommen. Sie haben keinen Zutritt. Und deswegen, das bedeutet auch als Konsequenz, sie werden nicht vom Baum des Lebens essen können. Das heißt, sie werden kein ewiges Leben haben. Das ist nur denen versprochen, die an Jesus glauben. Und jetzt kommt der Ruf der Umkehr. Denn wir leben noch in der Zeit, wo es möglich ist, umzukehren. Das Gericht ist noch nicht passiert. Ab Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, damit diese Botschaft den Gemeinden bekannt gemacht wird. Ich bin der Wurzelspross und Nachkomme Davids, der glänzende Morgenstern. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf einstimmen. Komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Der Geist Gottes ruft zur Umkehr. Wir wissen, das ist sein Auftrag. Das hat Jesus gesagt, der Geist Gottes ist da, die Botschaft zu verkündigen, das Evangelium zu verkündigen und den Menschen das ins Herz zu legen, wenn sie denn wollen, wenn sie denn hören. Aber der Geist Gottes ist nicht alleine, er braucht die Gemeinde, die Braut. Wer ist die Braut? die Nachfolger Jesu. Das wissen wir, das haben wir auch schon einige Male angeguckt. Die Braut sind die Nachfolger Jesu, die Gemeinde. Nicht unsere Gemeinde alleine, sondern alle die Menschen, die an Jesus glauben. Und unser Auftrag ist, gemeinsam mit dem Heiligen Geist das Evangelium in diese Welt hinein zu verkündigen. Zu sagen, worum es geht. Zu sagen darum, dass Jesus der einzige Erlöser ist. Dass wir nur durch Jesus zum ewigen Leben kommen. Und dass das Leben hier auf der Erde nicht mit dem Tod vorbei ist, sondern es eine Zukunft gibt, eine gute Zukunft, eine paradiesische Zukunft, aber nur mit Jesus. Und wenn wir es nicht verkündigen, wer soll's? Der Heilige Geist alleine reicht nicht, aber wir reichen auch nicht alleine. Unsere Botschaft ohne den Heiligen Geist nützt auch nichts, gar keine Frage, aber der Heilige Geist ist da und er verkündigt die Botschaft. Das ist der Grund, Alex hat es vorhin gesagt, wir wollen in dieser Gegend alle Menschen davon ihnen Hunger machen. Sie sollen das Evangelium hören. Wir werden das Evangelium nicht einprügeln, aber wir werden sie einladen zum Gottesdienst, damit sie das Evangelium hören. Sie sollen gerettet werden. Und Jesus sehnt sich noch, dass Jerusalem, das neue Jerusalem ist groß genug. Ihr könnt ja die Predigt nochmal nachhören über dieses neue Jerusalem, wie groß das neue Jerusalem ist. Ja? Was habe ich gesagt? Ich glaube, Deutschland passt 13 Mal rein in die Grundfläche. Aber dann ist das neue Jerusalem nochmal genauso hoch wie lang und breit. Also es passen genügend Menschen rein. Also wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir sagen, wir müssen irgendwen draußen lassen. Jeder, der will, jeder, der leben will, jeder, der vom Wasser des Lebens trinken will, der darf. Und das sagt Jesus hier ausdrücklich, der soll kommen, er darf. Umsonst, er braucht nichts dafür zu tun. Jesus hat bereits alles getan. Das Einzige, was er tun muss, um Vergebung bitten. Seine Sünden loswerden. Und jetzt kommen wir zum Abschluss der Offenbarung. Wie gehe ich mit diesem Buch richtig um? Da werden uns nochmal klare Hinweise gegeben. Ab Vers 18, ich erkläre jedem, der die prophetische Botschaft dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu dem hinzufügt, was hier geschrieben steht, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches unterschlägt, dem wird Gott das wegnehmen, was ihm in diesem Buch als Anteil zugesprochen ist. Das Recht, in der heiligen Stadt zu wohnen und vom Baum des Lebens zu essen. Der sich für die Wahrheit dieser Dinge verbirgt, sagt, ich komme bald. Amen, komm doch, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das sind schon ziemlich hartes Urteil, was den erwartet, der mit der Offenbarung nicht gut umgeht. Dürfen wir denn dieses Buch überhaupt erklären, auslegen, übersetzen? Wir lesen es in einer Sprache, in der es nicht geschrieben ist. Und die Gefahr bei Übersetzung ist immer, dass wir etwas verfälschen. Dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir uns da überhaupt dran wagen? Dürfen wir überhaupt überlegen, was ist damit gemeint? Er fordert uns doch auf, uns damit auseinanderzusetzen, die Botschaft zu hören und aufzunehmen. Und er weiß auch, dass diese Botschaft nicht in allen Teilen eindeutig und klar verständlich für uns ist. Das weiß Gott. Also müssen wir uns damit beschäftigen, also müssen wir uns Gedanken darüber machen und auch fragen, was steht da drin. Aber was hier gemeint ist, wer bewusst und absichtlich das, was hier drin steht, verfälscht. Ich habe bei den Kommentaren, die ich dazu gelesen habe, häufig Hinweise gefunden, dass Theologen manches umdeuten. Was meinst du, wie viele Theologen in der Offenbarung lesen, all die, die in der Hölle landen, werden am Ende doch noch gerettet. Ich kann das da nicht rauslesen. Ja, wir haben ein Bild von Gott, der Liebe ist und der möglichst jeden retten will. Deswegen hat er Jesus gesagt und hat nicht irgendwo Einschränkungen gemacht. Du darfst und du darfst nicht. Nein, er hat gesagt, alle können zu mir kommen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er hat keine Einschränkungen gemacht. Aber er hat ganz klar gesagt, ich bin der Erlöser und wer mich nicht hat, der kommt nicht zum Leben. Aber wer mich hat, der kommt zum Leben. Es gibt eine klare Trennung. So, also wer so etwas tut und das falsch auslegt, also bewusst oder leichtfertig, ich weiß nicht, ob ich will den Theologen keine Absicht unterstellen, aber leichtfertig, das falsch auslegt, so dem droht Strafe, dem droht das, was sie eigentlich an Recht haben, dass ihnen das wieder verloren geht. Also wir dürfen uns mit der Offenbarung beschäftigen, wir dürfen auch versuchen, sie zu erklären und die Bedeutung herauszufinden. Und ich denke, ihr habt gemerkt, als ich darüber gepredigt habe, gerade über die Stellen, die nicht so eindeutig sind, dass ich immer gesagt habe, so, das ist das, was ich denke, was ich glaube. Ja, aber es kann sein, dass wenn wir das erleben, wenn wir in dieser Zeit sind und sehen, was da passiert, dass es ganz anders sein kann. Weil wir haben nur eine Erkenntnis, die Stückwerk ist. Wir können uns manches zusammenreimen und vorstellen, aber das muss nicht unbedingt die Wahrheit sein. So, es ist ein Versuch, alles zu verstehen. Ich weiß, je näher wir der Zeit kommen, desto mehr werden wir verstehen, was in der Offenbarung steht. Aber was klar ist, wer sich mit der Offenbarung beschäftigt, dem wird der große Rahmen der Offenbarung auf jeden Fall klar. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Das, was dort an Katastrophen und an Gericht versprochen ist, das wird Gott auslösen. Das ist nicht ein Zufall, der passiert, der einfach nur natürlich irgendwo passiert. Nein, Gott wird das auslösen, ganz bewusst, um das Böse auf dieser Erde auszulöschen. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und am Ende schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und jeder, der an Jesus glaubt, wird auf dieser neuen Erde einen Platz finden und in einem neuen Jerusalem leben. Das können wir aus der Offenbarung ohne jeden Zweifel erkennen und herauslesen. Und das dürfen wir auch so verkündigen. Aber wir dürfen auch sagen, ja, es gibt Gericht und es wird vieles kaputt gehen auf dieser Erde. Und der Böse wird sich nochmal aufmachen und großes Chaos anrichten. Aber Gott wird ihn stoppen. All das sehen wir, erkennen wir, auch wenn vieles in Bildern gemalt ist und wir nicht jede Einzelheit vielleicht ergreifen können oder wissen, wann was genau passiert. Ja, das stimmt, das können wir nicht. Und trotzdem ist es gut, sich damit auseinanderzusetzen, zu wissen, Gott hat uns beschrieben, was kommen wird. Und selbst wenn wir es erst in dem Moment erkennen, wir wissen, Gott steckt dahinter und wir brauchen keine Angst zu haben. Die Offenbarung soll uns keine Angst machen, sondern Hoffnung auf eine gute Zukunft. Und die haben wir. Der an Jesus glaubt, hat eine gute Zukunft. Und deswegen, wir brauchen uns auch nicht vor dem zu fürchten, was um uns herum jetzt passiert. Wir brauchen uns nicht vor Corona zu fürchten, selbst wenn wir sterben. Wir wissen, wo wir landen, oder? Und wer nicht, wer nach Zweifel hat, ja, dann komm zu Jesus und frag ihn, wo noch irgendwas nicht in Ordnung ist und bitte ihn, das in Ordnung zu bringen. Kein Problem. Jesus steht dir zur Verfügung. Er hat gesagt, ich bin für deine Schuld gestorben und ich mache dich rein. Ich gebe dir die weißen Kleider der Gerechtigkeit. Das ist das, was Jesus tut und dazu steht er immer noch. Und wir sollen das weiter verkündigen, dazu sind wir da, das ist unser Auftrag. Deswegen sind wir überhaupt noch auf der Erde. Sonst hätte Gott schon längst den neuen Himmel und die neue Erde geschaffen. Aber es gibt noch zu viele Menschen, die das noch nicht gehört haben und noch nicht glauben können. Und darum sind wir aufgefordert, dazu das weiterzugeben. Es gibt eine gute Zukunft. Wir haben eine gute Zukunft, eine paradiesische Zukunft. Amen.